Deutschlandfunk, Kultur heute.
Die Verflechtungen mit dem Nationalsozialismus in der Kultur sind, wie viele andere auch, erst spät aufgearbeitet worden. Erst in jüngster Zeit bei der Kunstausstellung Documenta oder bei der Berlinale. Der Architekten- und Ingenieurverein Berlin, der ist weniger prominent, dafür traditionsreich. Karl Friedrich Schinkel war dort Mitglied. 1824 wurde der AIV gegründet, und zwar bewusst gegen die damals restaurativen Kräfte. Vor dem 100-jährigen Jubiläum im nächsten Jahr will nun eine Ausstellung im Architekturmuseum der Technischen Universität Berlin die NS-Vergangenheit des Vereins aufarbeiten. Die ist nämlich bislang ein blinder Fleck gewesen. Im Gleichschritt heißt die Ausstellung, die der Architekturhistoriker Hans-Dieter Nägelke, Leiter des Museums, kuratiert hat. Ich habe ihn gefragt, was ist genau mit dem Architekten- und Ingenieurverein Berlin passiert, als die Nationalsozialisten 1933 die Macht übernommen haben?
Im Grunde genommen das, was allen passiert ist. Also eine große Rolle spielt ja dieses Wort Gleichschaltung. Also dass die Nazis versucht haben, diesen ganz bunten Strauß gesellschaftlicher Formationen, also Verbände, Vereine, Betriebsgruppen, was haben wir noch, Gewerkschaften, ja, all das in dieses, ich nenne das mal nationalsozialistische Führerorganigramm hineinzupressen, was in letzter Konsequenz natürlich auch die formelle Auflösung des Alten bedeuten konnte. Und gleichzeitig blieben aber die Akteure und ihre Handlungszusammenhänge ja dieselben. Und das war ja genau das, worauf der Nationalsozialismus dann eigentlich auch immer zielte. Die beste Nutzung der vorhandenen Strukturen bei maximaler Kontrolle.
Vielleicht können Sie noch mal ein Beispiel nennen, was konkret das jetzt für die Architektur in Berlin, aber möglicherweise auch darüber hinaus als Signalwirkung bedeutet hat.
Wir haben zum Beispiel im AIV das Instrument der Schinkelwettbewerbe. Die Schinkelwettbewerbe werden seit 1852 als Instrument der Nachwuchsförderung durchgeführt, werden bis heute durchgeführt und spiegeln insofern immer das Baugeschehen der Zeit. Im Dritten Reich werden sie ausgesprochen durchschnittlich, eigentlich medioker. Ja? Also von der Aufgabenstellung typisch Nationalsozialismus, Bauten der Gemeinschaft, Volkshäuser. Ja? Am Ende sogar 1945 noch der Entwurf für eine Siedlung für Kriegsbeschädigte, aber im Entwurf, in der Durchführung völlig mittelmäßig. Aber eine andere Sache ist natürlich das, was die Mitglieder gemacht haben. Und die wirkten eben überall dort, wo sich die Masse des Bauens vollzogen hat. Also im Verkehrsbau, in den Infrastrukturen, meinetwegen in den Rüstungsbetrieben, in den Lagern natürlich. Ja. Die Lager mussten ja auch entworfen und realisiert werden. Und in den Besiedelungsprojekten für den Osten. Und das ist natürlich dann wieder genau die Ebene, die man nach 1945 gerne ausgeblendet und verdrängt hat.
Hat der Verein auch im Nationalsozialismus in anderer Weise gewirkt, indem bestimmte, und das ist ja auch Teil der Ausstellung, bestimmte Architekten, jüdische Architekten zum Beispiel, konsequent ausgeschlossen wurden? Also wurde da auch für die Nachwelt etwas unsichtbar gemacht, was wir ja so zum Beispiel auch aus der Kunst oder aus der Musik kennen?
Also es wurde für die Nachwelt nicht wieder sichtbar gemacht. Das ist eigentlich das Erschreckende. Der AIV hat sich zunächst mal nicht von anderen Vereinen und Institutionen unterschieden, indem er gleich nach 1933 seinen ersten Vorstand als wirklich überzeugten Nazi- und Bauhaushasser gewählt hat. Und man hat auch überhaupt keine Zeit damit verloren, alle jüdischen Mitglieder auszugrenzen. Bevor man musste, also bevor man eine entsprechende Satzung hatte, bevor man 1938 endgültig gleichgeschaltet war, und da reden wir nicht über Einzelfälle, sondern wir reden über 83 Namen mit teils sehr prominenten Architekten, also Martin Punitzer ist dabei, Oskar Kaufmann, Konrad Wachsmann und viele, viele mehr. Aber was wirklich bedrückend ist, dass eben niemand nach dem Krieg, also niemand, der vorher gehandelt hat und niemand von denen, die auch weiter das Baugeschehen in der neuen Bundesrepublik bestimmt haben, ein Wort der Reue gezeigt hat, eine Entschuldigung oder auch nur Hilfe angeboten hat. Viele Spuren verlieren sich ganz, furchtbar viele sind getötet worden und einigen gelang die Flucht, das Exil, aber kaum jemand konnte an seine früheren Erfolge anknüpfen und niemand ist eingeladen worden, zurückzukommen.
Der Verein, der AIV, dagegen ist zurückgekommen. Er wurde erstmal verboten nach 1945, dann aber nach wenigen Jahren konnte er weiterarbeiten. Wie war das möglich?
Auch das war bundesrepublikanische Normalität. Dadurch, dass sie gleichgeschaltet waren, waren sie Nazi-Organisation und deswegen per se nach 1945 verboten und mussten sich dann um ihre Wiederzulassung kümmern, das heißt sie beantragen. was zeigt, dass das Vereinsleben sozusagen im Verborgenen sich weiter vollzogen hat, dass man sich weiter getroffen hat. Und dann spielten dieselben Tricks und Kniffe eine Rolle, die auch bei der Entnazifizierung wirksam geworden waren. Also Verharmlosung und Auslassung und freundliche Leumunde, die dann dazu führten, dass dieser Antrag dann schließlich 1950, und das war auch so ein normaler Zeitraum eigentlich für die Wiederzulassung von Vereinen, die meisten sind in den 50er Jahren wieder zugelassen worden, dass es dann soweit war.
Sagt Hans-Dieter Nägelke, der Leiter des Architekturmuseums an der TU Berlin, zur Ausstellung im Gleichschritt.